Dann könntet ihr wirklich nochmal so ein kleines Stückchen nochmal aufrücken. Geht das? Dass ihr nochmal alle, die ihr da sitzt, nochmal so einen Meter nach vorne geht. Dirk, Tillmann, Judith, kommt ihr alle mal ein bisschen nach vorne. Und ihr, die ja noch da hinten sitzt, dann könnt ihr auch noch was mit reinrücken, wenn ihr mögt. Vielen Dank. Im vergangenen Jahr haben wir viel darüber gesprochen, haben wir viel dazu gehört, dass wir als Christen vorankommen wollen, dass wir dies, was wir als Realität in der Bibel lesen und hören, dass das auch Realität in unserem Leben wird, nicht nur so ein-, zweimal als Highlight im Jahr, sondern irgendwie regelmäßig, dass das, was wir haben über Krankenheilung gesprochen, dass wir uns mehr trauen, für kranke Menschen zu beten und es erleben immer mehr, wie dann halt auch die Gesundheit dann auch als Resultat dabei rauskommt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir in Geistesgaben reinkommen möchten, in prophetisches Reden und irgendwie halt auch auf so eine Art jesusmäßiger Überholspur halt auch zu leben und da wirklich voranzukommen. Und ich glaube, das hat echt viel gebracht und ich bin echt froh darüber, dass das Thema war und dass da wirklich sich viel, viel verändert hat und das soll auch so weitergehen. Amen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass so ein paar Leute vielleicht auch gedacht haben, ja, vorankommen und die ganzen Themen, das sind eigentlich gar nicht meine Themen. Ich habe eigentlich ganz andere Sorgen als das, was ihr da diskutiert. Ich will eigentlich den ein bisschen glauben, den ich überhaupt habe. Dann geht es mir erstmal darum, den festzuhalten. Ich will gar nicht irgendwie anderen Leuten irgendwie von Jesus erzählen, sondern ich will selber, Hauptsache erstmal, ich bleibe auch beim Glauben. Ja? Ich will meinen Glauben nicht verlieren. Und jetzt ist das ja schon so, dass das Leben und auch gerade das Leben auch als Christ ja wie so ein Auto ist, was am Berg steht und ein Auto ohne Handbremse, ja, um das Beispiel noch zu komplementieren. Und entweder du gibst Gas und du fährst den Berg hoch oder du machst nichts und du rollst langsam den Berg runter. Und es gibt ja so eine Redewendung, wer rastet, der rostet. Oder so in der Wirtschaft hat man mal eine Zeit lang immer so gesagt, Stillstand ist Rückschritt. Und das gilt auch. Das ist irgendwie auch was Wahres dran. Das ist auch in Beziehungen, wenn irgendwie Stillstand eingekehrt ist, wenn nichts mehr läuft, dann irgendwie wird auch die Beziehung zu Gott, allmählich schlechter. Irgendwo rollt der Glaubenswagen so langsam den Berg wieder runter. Und das, wobei wir doch eigentlich ja berufen sind, Überwinder zu sein. Dass wir berufen sind, unsere Probleme echt unter die Füße zu bekommen. Dass wir mehr Probleme lösen und dass wir mehr Siege einfahren, als dass wir immer nur Niederlagen haben. Und es macht ja auch viel, viel mehr Spaß, irgendwo mal zu gewinnen, als immer nur gegen den Abstieg zu spielen. Und wir sind auch nicht dazu berufen, das ist ja auch nicht schön, wenn man immer nur von einer Panne in die nächste kommt und von einem Niederlage, von einer Verletzung in die nächste und da eigentlich immer nur Misserfolge hat. Das soll ja nicht unser Thema sein. Und trotzdem, ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde echt ein Ort ist, wo Leute Vollgas mit Jesus leben können, wo mit aller Radikalität und ganzer Hingabe und allem, was in der Bibel drinsteht, das hier gelebt wird. Ich wünsche mir aber auf der anderen Seite genauso, dass jeder, auch der gerade in der Krise ist, dem gerade nicht gut geht, der irgendwie gerade nur, Hauptsache, ich bleibe noch irgendwie beim Glauben, dass die auch genauso sich hier wohlfühlen können und dass es auch genauso für die ein geiler Ort ist. Wir haben immer mal so den Grundsatz gefasst, dass wir immer mal lieber mehr so von der Gnadenseite vom Pferd fallen wollen, als jetzt so eine Hardliner-Schiene hier zu fahren. Ich glaube, ich schätze mal, wir werden auch lange noch bei diesem Grundsatz bleiben. Und gab auch mal so die Idee, mal so T-Shirts zu machen, Jesus fix Remscheid mit Ach und Krach dem Lamme nach, dass das auf jeden Fall auch möglich ist. Hey, gib nicht auf. Auch wenn es irgendwie, wenn du 10-mal hinfällst, dann steh wieder auf. Es ist trotzdem okay und es lohnt sich auf jeden Fall, das nicht wegzuwerfen. Und ich meine, es kann ja auch hat auch manchmal so ein richtiger Konflikt sein, wenn man irgendwie neben Leuten sitzt, die so total abgehen und dann aber selber irgendwie in einer ganz anderen Stimmung halt auch ist. Ich habe so ein paar Sachen auf dem Herzen, wo ich glaube, dass Gott die heute Abend sagen will und dass das vielleicht gerade für solche Leute, die sich so zu der letzten Gruppierung, die irgendwie ja gar nicht irgendwie vorankommen wollen im Glauben, Hauptsache ich fall nicht noch weiter nach hinten, interessant sein kann, aber vielleicht auch für alle anderen. Und zwar mein Punkt 1 ist, dass Gott Verständnis hat für dich. Mir ist das persönlich mal total wichtig und mir bedeutet das sehr, sehr viel. Mir tut das sehr, sehr gut, wenn ich mich verstanden fühle. Im letzten Jahr waren auch so einige Härten bei uns drin, in der Familie. Annas Mama ist gestorben und mir hat das echt gut getan, auch bei vielen Leuten, auch aus der Gemeinde, so echt ein Verständnis, eine Akzeptanz dafür, den Leuten abzuspüren, hey, ihr habt im Moment echt eine schlimme Zeit, ihr habt viele irgendwie auch Sorgen, Probleme da, und das war echt ein Verständnis dafür. Das hat mir echt gut getan, und Gott versteht uns auch. Wir können nachlesen in der Bibel, im Hebräerbrief: Wir wollen an der Wahrheit festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn wir haben einen obersten Priester, der in die unmittelbare Nähe Gottes gelangt ist. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Er gehört nicht zu denen, die kein Verständnis für unsere Schwächen haben. Im Gegenteil. Unser oberster Priester wurde genau wie wir auf die Probe gestellt und blieb doch ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron treten, auf dem die Gnade regiert. Dort werden wir immer, wenn wir Hilfe brauchen, Liebe und Erbarmen finden. Also Jesus gehört nicht zu denen, die kein Verständnis haben für unsere Schwächen. Er gehört, ganz im Gegenteil, er gehört zu denen, der total Verständnis dafür hat, für unsere Schwächen, für unsere Sorgen, auch für die, für die ganzen Schwierigkeiten, die so das Leben mit sich bringt oft. Und ich glaube, so richtig verstehen, ein richtig tief verstehen, können ja eigentlich auch immer nur die Leute, die halt auch das Gleiche schon mal erlebt haben. Und die Zeit würde zu lang, wenn man das mal so durchgehen würde, aber wenn ihr euch das mal, auch mal das, was in der Bibel steht, über das Leben Jesu mal anguckt, ich glaube, dass Jesus fast alles oder alle Tiefen auch, vielleicht sogar alle Tiefen des Lebens echt auch durchwandert hat. Seine Kindheit und seine Jugend steht nicht allzu viel in der Bibel, aber wie viel er von der Flucht nach Ägypten mitbekommen hat. Einige Bibelausleger gehen davon aus, dass auch sein Stiefvater Josef höchstwahrscheinlich verstorben ist, weil man von ihm ja hinterher gar nichts mehr liest. Und dass er vielleicht auch als junger Mann irgendwie den Rest seiner Familie, seine Mutter und seine jüngeren Brüder und seine Schwestern halt auch mit durchfüttern musste und für die Familie sorgen musste. Ich glaube, dass Jesus auch in der Zeit, wo er öffentlich gewirkt hat, nicht nur in der Leidensgeschichte, so in der Passion, aber sondern auch sonst irgendwie alles Mögliche mitbekommen hat, was es an Problemen gibt. Obwohl er halt irgendwie auch da ohne Sünde geblieben ist, hat er trotzdem totales Verständnis für uns. Und wenn du dich manchmal so fühlst wie, also mir ging das mal so, ich hatte eine Krise, da war ich auf, mir ging es glaubensmäßig nicht sehr, sehr gut, schon jahrelang her, und ich war auf einer, um meinen Glauben ein bisschen aufzuerbauen, ging ich auf eine Missionskonferenz, und ich glaube, so von den Top 100 der geistigsten Menschen auf diesem Planeten waren, glaube ich, irgendwie 10, 12 Leute da, und die haben halt auch da gepredigt, und für mich war es total ätzend. Nichts gegen die Konferenz, ja, vielleicht war die auch für andere total geil, aber ich habe gedacht, du hast jetzt tierisch viel Eintritt hier bezahlt und es lässt mich total kalt. Ich habe mich gefühlt wie einer, der einfach nur angekarrt worden ist zum Applaudieren. Aber es hatte überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was mein Leben ist. Und irgendwie bin ich auch eigentlich total gefrustet. Die Anne ist hinterher auch eigentlich nach dem zweiten Anschluss gar nicht mehr hingefahren. War auch besser so. Das hat mir irgendwie gar nichts gebracht. Aber ich erinnere mich so an einen Abend, den wir hier auch nach den Freaks hatten. Am Freitagsnachtsgottesdienst. Und wir saßen mal in so einer kleinen Runde zusammen. Ich kann das mal hier erzählen. Die Leute, mit denen ich ja gesprochen habe, die sind sowieso alle gar nicht mehr hier. Die sind alle irgendwie weggezogen. Aber es war echt eine ehrliche Unterhaltung. Wir haben einfach mal darüber gesprochen, wo wir uns mal für unseren Glauben echt geschämt haben. Und jeder hat mal so ein Best-of von seinen peinlichsten Erlebnissen mal so geschildert. Und es war echt ein Verständnis dafür da. Also keiner hat jetzt mit dem Finger so aufeinander gezeigt, so, boah, das ist aber scheiße. Ich meine, das wussten wir alle, dass das scheiße war und dass das nicht gerade, wir uns ja nicht mit Ruhm bekleckert haben. Aber es war echt ein Verständnis da und wir wussten, hey, derjenige weiß genau, was gemeint ist. Und ich glaube, so ein Verständnis hat Jesus auch total für uns, dass er weiß, wie schwer das alles ist. Mein Punkt Nummer 2 ist, dass Gott ja echt so, so, so gerne Schuld vergibt. Und wenn man jetzt schon wieder irgendwie was gemacht hat, wovon man genau weiß, es ist falsch, es ist Mist, es ist Sünde, wie die Bibel es nennt, es trennt mich von Gott. Und du hast es jetzt vielleicht schon mal in den letzten 2 Wochen 20 Mal gemacht, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, eigentlich kann ich jetzt unmöglich nochmal zu meiner Hausgeistleiterin oder Hausgeistleiter hingehen und das schon wieder irgendwie beichten. Das glaubt mir ja kein Mensch, dass ich das wirklich bereue. Und Gott glaubt mir das sowieso nicht, dass ich das bereue. Jetzt muss ich ja irgendwie was anderes machen. Ja, zu Gott kann ich nicht mehr kommen und dann, ja gut, dann kann ich ihm vielleicht durch eisernen Willen beweisen, dass ich es wirklich bereue und mich ändern will und versuche jetzt mal 3 Wochen es irgendwie völlig schuldfrei zu leben und mit wirklich eiserner Disziplin. Und ich habe das auch echt versucht. Ich habe mir ja so als, weiß nicht, wie alt war ich, 15, 16, habe mir auf die Hand geschrieben, diesmal schaffst du es. So als Gedankenstütze, ja, jetzt will ich wirklich es radikal durchziehen und es hat nicht geklappt. Und ich glaube, auch da weiß ja Jesus genau, dass wir ja gar keine andere Chance haben. Also Jesus weiß ja, was sollen wir denn sonst anderes machen, auch als jetzt zu ihm zu kommen Und ich glaube, dass er das so, 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 so gerne tut, uns unsere Schuld vergibt. Einige Zeit später, als ich Christ geworden bin, da waren wir so eingeladen in einem hessischen Dorf in so einer Jugendgruppe und sollten so einen Jugendabend da gestalten. Ein Freund von mir war mit dabei, der war schon, war über 10 Jahre Christ. Und auch durch den ich halt auch so ein bisschen auf die Schiene gekommen bin. Und der war Student am theologischen Seminar, also wollte Pastor werden. Und der hat an dem Abend erzählt, dass er vor 2 Wochen das Evangelium verstanden hat. Ich sage, wieso, du bist doch jetzt schon 10, 12, 15 Jahre Christ und willst doch Pastor werden. Wie, du hast vorletzte Woche erst das Evangelium verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's zum ersten Mal kapiert. Ich bin durch mein Studium, durch die Bibelschule gelaufen und hab allen gesagt, hey, ich hab's verstanden. Meine Schuld ist vergeben. Es ist echt vergeben. Es ist alles weg. Und es ist auch wirklich weg. Es gibt so ein paar Lieder, wo man irgendwie einige Superlativen sucht, was das bedeutet. So, es gibt ein Lied, da wird gesungen, irgendwie, er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Steht nicht in der Bibel. Ich habe es gesucht, ich dachte, es würde in der Bibel stehen, steht aber gar nicht in der Bibel. Die Bibel hat andere Superlativen. Er trennt uns von unserer Schuld so weit, wie der Himmel über der Erde ist oder so weit, wie der Abend vom Morgen weit weg ist. Vielleicht würde man heute sagen, irgendwie, er hat unsere Sünde auf den Mond geschossen. Wobei ich das mit der äußersten Meer viel cooler finde, weil es gibt ja Leute, die behaupten, schon mal auf dem Mond gewesen zu sein. Also für die Leute, die auf Verschwörungstheorien setzen, um das politisch korrekt auszudrücken. Aber im äußersten, also in der tiefsten Stelle im Meer, im Marianengraben, da war auf jeden Fall noch keiner, definitiv. Da ist es ganz dunkel und Gott hat es wirklich weggemacht. Als ich das gehört hatte, wie er das erzählt hat, da klingelt auch bei mir direkt so die geistliche Glocke, so dachte ich mir, hey, irgendwie da ist gerade was zu lernen, ich habe es da nicht so auf Anhieb nicht ganz kapiert, aber dann halt auch später, dass es wirklich, wirklich weg ist. Mir kam oft so das Leben mit Jesus oft eher wie so ein Mensch ärgerlich ein Spiel vor. Ich bin draußen und dann tut Gott ein Wunder und ich bin im Spiel drin. Jawohl. Es trennt mich nichts mehr von Gott, Gott hat mir vergeben und ich bin jetzt im Spiel und ich gehe vorwärts. Und dann kommt die Sünde und kegelt mich aus und ich stehe wieder draußen. Und ich habe wieder ein Übergabegebet gesprochen und mich wieder neu für Jesus entschieden. Habe dann wieder Frieden bekommen und dann war mein Püppchen wieder im Spiel. Und dann bin ich wieder ausgekegelt worden. Und es kam mir vor wie ein Mensch ärgerlich nicht Spiel, wo ich nie die Chance hätte, überhaupt mal anzukommen. Und ich ständig immer wieder ganz neu von vorne anfangen muss. Und das habe ich da verstanden. Hey, wenn ich irgendwie mal wieder wenn ich irgendwo wieder Mist mache, ich fange nicht wieder von vorne an. Klar, das macht was mit mir, aber die Sünden, die ich in meinem Kindergarten begangen habe oder in meiner Grundschulzeit oder in meiner Realschulzeit und wo wir noch in der Bahnhofstraße gewohnt haben, das ist alles weg. Das wird nicht mehr Thema sein. Und wenn ich jetzt irgendwie Mist mache, dann ist nur diese eine Sache zu klären. Aber die anderen Sachen sind vergeben und vergessen. Und das Christsein ist nicht so ein Mensch ärgerlich nicht spielen, wo du immer und immer und immer wieder von vorne anfangen musst und du natürlich irgendwie auch dann, also so ging mir das auf jeden Fall, dann auch gehofft habe, hoffentlich bin ich im Zeitpunkt meines Ablebens gerade im Spiel und nicht gerade draußen. Weil ist ja dann die Frage, ob ich dann im Himmel dabei bin oder ja, halt mit meinen Püppchen alle draußen stehe. Das ist so mein dritter Punkt. Das ist irgendwie echt eine wichtige Sache zu wissen, bin ich denn gerettet oder bin ich es nicht? In den Zeiten, also bei mir war das oft so, dass ich das oft total gut wusste, aber halt auch oft irgendwie gar nicht wusste, ob ich jetzt gerettet bin. Ich habe mich auf jeden Fall nicht sehr gerettet gefühlt und das, glaube ich, ist auf jeden Fall definitiv eine Sache, wo Jesus will, dass wir es wissen, dass wir es wissen, dass wir es wissen. Dass uns das 100% sicher ist. Und ich habe da mal so ein Beispiel mehr dazu ausgedacht, wie es auch ist und wie es auch in der Bibel steht. Stellt euch einfach vor, ich und die Anne, wir adoptieren ein Kind, ein Straßenkind, und es kommt in unsere Familie. Es heißt, hat dann auch den schönen Nachnamen Günther. Und wir leben so 3 Wochen zusammen und das Kind lebt sich so ein. Ich sage, ach, fühl dich wie zu Hause. Und dann ist ein total mieser Tag dabei. Das kleine Kind hat jetzt 3-mal den Apfelsaftbecher in unserer Küche umgeschüttet und der Boden klebt wie Sau. Und dann platzt mir der Kragen. Und sage ich, weißt du was, es reicht. Ich habe mir das völlig anders vorgestellt mit dir. Das klappt nicht, der Boden klebt jetzt schon wieder, ich muss jetzt schon wieder putzen und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und überhaupt, du warst vorher auf der Straße, du weißt, wie das Leben da ist, sei froh und dankbar, dass du jetzt 3 Wochen hier warst, da ist die Tür, auf Wiedersehen. Dieses Kind könnte mit Fug und Recht zum Jugendamt gehen und mich verklagen, weil ich es ja adoptiert habe. Und ich kann es gar nicht so, mir nicht, den ich, nee, definitiv, ich kann es ja nicht einfach rausschmeißen. Und genau das Gleiche sagt die Bibel, sagt Gottes Wort über uns. Er hat uns nicht einen Geist der Sklaverei gegeben, sondern der Kindschaft. Eigentlich kann man dieses Wort, was da für Kindschaft steht, auch mit Adoption übersetzen, weil es nämlich das gleiche Wort ist für Adoption. Ja, er hat uns einen Geist gegeben, er hat uns adoptiert, ja, und wir rufen jetzt Papa, lieber Vater zu Gott. Das ist die Anrede, die wir wählen dürfen. Und Gott wird uns nicht einfach, wir gehören zu ihm, wir tragen seinen Nachnamen und wir nennen uns Christen. Und ja wirklich, wir gehören wirklich dazu. Wir haben einen Rechtsanspruch, ja, sein Kind zu sein. Und von seiner Seite aus kommt er da gar nicht so schnell raus. Wir natürlich schon, aber er wird das nicht machen, weil er sein Wort einfach nicht bricht. Und es ist ja schon so, dass das trotzdem auch immer und immer und immer wieder in Frage gestellt wird. Eigentlich immer dann, wenn es dir schlecht geht, in der Zeiten der Krise, wenn irgendwie alles irgendwie stressig ist, wenn du ein schlechtes Selbstbewusstsein hast oder gerade wenn du alles Mögliche falsch und dumm gemacht hast und du eigentlich dir selber nicht vorstellen kannst, dass Gott dich noch mag. Ja, man hört zwar, ja, Gott liebt mich, er muss er ja auch, ist ja sein Job, aber nein, er mag dich auch. Und dann kommen oft der Teufel mit der Frage, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du das wirklich bist, warum geht's dir eigentlich so schlecht? Warum sitzt du jetzt hier und hast kein Geld? Warum, wenn du Gottes Sohn bist, warum bist du arbeitslos? Wenn du Gottes Sohn bist, warum hast du immer noch keinen Partner gefunden, wo du so lange dafür betest? Wenn du Gottes Sohn bist, warum erhört Gott im Moment deine Gebete nicht? Warum sündigst du so viel, wenn du wirklich Gottes Sohn bist? Bei Jesus war das, kam auch diese Frage, einmal als er in der Wüste war und total ausgehungert war, total fertig war, ihm sicher kotzübel und schlecht war und Hundeelend, dann die Frage kam, wenn du Gottes Sohn bist, guck dich doch mal an. Du bist Gottes Sohn? Dann mach doch mal was. Mach doch hier mal aus den Steinen Brot. Und auch als Jesus am Kreuz hing, denke ich mir auch irgendwie eine große Krise, kommt auch die Frage, wenn du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, diese Frage wird auch irgendwann dir über den Weg laufen, oder vielleicht ist sie das ja auch schon. Und dann ist eigentlich gut auch zu wissen, auch die kommt ja meistens nicht so intellektuell, dass sich jemand irgendwie wirklich anspricht, sondern einfach so gefühlsmäßig. Kommt die um die Ecke, sollte ich wirklich Gottes Kind sein? Bei meinen Lebensumständen, so wie ich drauf bin? Und dann ist es cool, wenn du wirklich weißt, was in der Bibel steht. Ja, wie in, die ihn aber aufnahmen, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht. Ich habe den Anspruch darauf, Gottes Kind zu sein. Ja, wir können es wissen, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat, dass wir wirklich das Recht haben, dass er uns nicht wieder rauswerfen wird. Ich habe noch so, ich hoffe, wir sind von der Zeit noch einigermaßen hin, wollte noch so zwei Beispiele aus der Bibel bringen und damit dann auch so auf die Zielgeraden kommen. Und zwar von den ersten 12 Schülern von Jesus Christus. Wer kennt die denn eigentlich? Ruft mal die Namen rein. Wer kennt denn die Namen der Jünger Jesu? Simon? Andreas? Johannes? Matthäus? Thaddäus? Judas? Karl-Heinz? Was? Markus? Markus? Lukas? Simon Kananäus? Jakobus? Ja, schon noch ein paar ein. Philippus, Thomas, Bartholomäus. Ja, also waren einige richtig, einige auch nicht. Aber wir sind ja gerade schon bei 15, 16. SpongeBob, ja, auch da knapp daneben. Finde ich immer ganz interessant, wie wenig Christen eigentlich wissen, wer die ersten 12 Jünger waren. Der bekannteste sicher, der ist auch direkt der erste gewesen, der gefallen ist. Simon, eigentlich besser bekannt unter dem Spitznamen Petrus, ist... Ich glaube, der, über den die Evangelien einfach am meisten berichten. Und ich glaube, er kommt eigentlich meistens relativ schlecht weg, was ich auch eigentlich ein bisschen unfair finde. Und ich kann mir vorstellen, so mancher großmäulige Prediger wird ihn im Himmel treffen und dann wird Petrus sich sagen, okay, Junge, jetzt verpasse ich dir mal einen Einlauf. Was du alles über mich gesagt hast, über andere hinterm Rücken zu reden, ist eh nicht so toll. Und echt jetzt 2000 Jahre lang erzählen die, werde ich immer in die Pfanne gehauen, in allen möglichen Predigten, rund um die Uhr. Das reicht aber jetzt auch mal. Also ich glaube, er ist ein super Typ und echt ein richtiger Glaubensheld, der viel riskiert hat, der sich in Gefahr gebracht hat für Jesus und zugegeben ein Mann, über den die Bibel sehr viel berichtet, über seine Ups and Downs. Er war der Einzige, der mit Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Okay, er war auch der Einzige, der untergegangen ist. Er ist der Einzige, der, als Jesus verhaftet worden ist, ein Schwert gezogen hat und auf eine ganze Armee auf eine ganze Truppe von Soldaten, die viel besser bewaffnet waren als er und die auch sich viel besser sicher mit dem Schwert umgehen zu wussten als er. Er ist der Einzige, der sich getraut hat, auf sie loszugehen und einem Diener das Ohr abgehauen hat. Das finde ich toll. Gut, er war auch der Einzige, der dann den Rüffel bekommen hat, dass es der völlig falsche Weg war, diesem armen Legionär Malchus das Ohr abzuhauen. Aber er hatte Mut. Ja, Jesus hat gesagt, hey Mann, das ist der falsche Weg. Wenn ich wirklich wollte, jetzt hier aus der Situation rauszukommen, ich würde ein Gebet sprechen, 12 Legionen Engeln wären hier und es wären alle sofort tot. Hey, das ist nicht der Weg, lass es passieren. Gut, es gibt noch eine Menge mehr Highlights und aber auch wirkliche Tiefpunkte im Leben des Petrus, aber sicher der größte Tiefpunkt ist, wo Jesus verhaftet wird und er schleicht sich mit noch ein paar anderen Leuten hinterher, sitzt dann in dem Innenhof, so stelle ich mir das vor, von dem Palast des Hohen Priesters am Kohlenfeuer und wird dann von einer Frau erkannt und er sagt dann, nee, ich gehöre nicht zu Jesus, ich kenne ihn nicht. Und beim zweiten Mal wieder eine Frau, die ihn anspricht, nein, ich gehöre nicht zu Jesus, ich kenne diesen Mann nicht. Und beim dritten Mal ist ein Verwandter dieses Malchuses, also dieses Legionärs, mit dem der erst nur ein Ohr hatte, was Jesus dann hinterher der hat anwachsen lassen, ein Verwandter dieses Mannes erkennt ihn. Doch, du warst mit dabei. Auf jeden Fall. Deine Sprache verrät dich. Du bist auch ein Galiläer. Du gehörst auch zu Jesus. Und dann fängt Petrus an und er verflucht sich und schwört, Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne Jesus nicht. Die Bibel beschreibt, dass dann Jesus halt scheinbar von dem einen Raum in den anderen Raum zum Verhör übergeführt worden ist und dann sich die Blicke von den beiden Männern kreuzen. Und Petrus dann in die Nacht hinausläuft und bitterlich weint. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas Hartes gebracht habt, wirklich vor euren Arbeitskollegen gesagt hat, Gott soll mich verfluchen, ich bin kein Christ, so, ich schwöre es, so. Ja, ein richtiger Tiefpunkt. Anderer Jünger, den ich hier noch erwähnen will, auch ein echt feiner Mann, ein guter Mann, Judas Iskariot. Ich glaube, Judas Iskariot war ein guter Mann, der viel mit Jesus erlebt hat, der wirklich viel aufgegeben hat für Jesus, der viel mit Gott erlebt hat. Einige von euch wissen, oder vielleicht sogar auch die meisten, dass Judas hinterher Jesus verraten hat. Und man könnte jetzt fragen, ja, war das ein Fehler? Irgendwie, dass der Herr war ja auch Mensch, er war definitiv ein Mensch und Menschen machen Fehler. Und Jesus hat sicher auch Fehler gemacht, er war schließlich Handwerker und auch gut, Fusch am Bau war vielleicht auch damals schon ein Thema, wobei er sicher nicht extra gemacht hat. Aber ich glaube, dass er auch Fehler gemacht hat. Aber ich glaube, an dem Punkt hat er definitiv keinen Fehler gemacht, weil Jesus hat eine ganze Nacht im Gebet zu Gott verbracht und dann an dem nächsten Morgen hat er 12 Leute von seinen vielen Jüngern ausgesucht, die in seiner unmittelbaren Nähe sein sollten. Und dazu zählte auch Judas Iskariot. Und ich glaube nicht, dass er jetzt gesagt hat, komm, ich brauche auch einen ganz miesen Typen in meinem Team, es muss ja einen Verräter geben und ach komm, der sieht so hässlich und fies aus, den nehme ich noch mit dabei, weil sonst wird ja die Schrift nicht erfüllt. Nein, das ist nicht wahr, so ist ja nicht unser Gott und so ist Jesus schon mal, Jesus nicht, dass er so drauf wäre und dann hätte Judas ja auch gar keine Chance gehabt. Nein, ich glaube, er war ein guter Typ. Und warum hat er das gemacht? Es gibt ja viele Theorien. Eine Theorie ist, wie man immer wieder hört, er wollte irgendwie auch Jesus provozieren, dass er immer wirklich militant wird und die Römer aus dem Land vertreibt. Ich glaube das nicht. Die Bibel sagt, er hatte ein Problem. Und das Problem war, dass er gerne das Geld mochte. Er war der Kassenwart von der Reisekasse, der Jünger. Und er hat hineingegriffen. Gibt in einer Stelle, wo das beschrieben wird, da ist eine Frau, die unheimlich viel Parfum über Jesus ausgießt und ihre ganze Bude stinkt nach diesem Parfum und Judas sagt dann, boah, so eine Verschwendung, das hätte man für 30.000 Silbergroschen verkaufen können, hätte man den Armen geben können. Und Johannes beschreibt es dann, aber ihm ging es eigentlich gar nicht um die Armen, sondern ihm ging es eigentlich um seine eigenen Beutel. Er war ein Dieb. Und ich glaube, dass es Judas wirklich nur, auch bei dem Verrat, den bei Jesus, dass es ihm nur um die Kohle ging. Anfangs war es sicher einfach nur eine Liebe zum Geld und hinterher hatte nicht mehr er das Geld, sondern das Geld ihn. Und es gab sicher eine Menge Hinweise, hey Judas, da stimmt was bei dir nicht. Auch in den Evangelien lesen wir immer, Mann, einer von euch ist ein Teufel, die anderen haben es meistens gar nicht gecheckt, worum es geht, aber ich glaube, Judas hat es genau verstanden und Jesus natürlich auch. Hey, komm doch zur Besinnung. Ja, und jetzt sind diese beiden Männer da und der eine hat gerade verflucht irgendwie und gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht, und der andere hat ihn gerade verraten. Und bei dem einen gibt es ein Happy End. Das ist nämlich der, der umkehrt und sagt, Jesus, also der wieder einen Neuanfang mit Jesus macht. Ja, und dieser Typ, der gerade noch gesagt hat, ich kenne Jesus nicht, Gott soll mich strafen, wenn ich jetzt hier lüge, das ist der Fels, auf den Gott seine Gemeinde gebaut hat. Und Vergebung, Gott vergibt so gerne, das waren mir die Punkte, die wichtig sind. Und ich finde gerade bei dem Punkt, ich kann mir vorstellen, Judas, also von Gottes Seite aus, Storch sagt das so oft, Gott ist nicht unser Problem. Ich glaube auch, dass von Gottes Seite aus immer noch die Hand ausgestreckt war, aber Judas nicht mehr konnte von sich aus. Aber zwei, die wirklich ganz schlimme Sachen da gemacht haben. Und einer kriegt die Wende. Ich glaube, der andere hätte es von Gottes Seite auch gekonnt. Ja, das waren so meine Punkte. Ich möchte euch Musiker schon mal bitten, dass ihr auch mal vorne auf die Bühne kommt. Ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Gott hat echt Verständnis für uns, auch für die Punkte, wo wir so richtig schwach sind. Oder gerade für die Punkte, wo wir richtig schwach sind. Gott vergibt uns so, so gerne. Und Gott mag uns. Ja. Und Punkt Nummer 3 ist, dass er will, dass wir wirklich uns sicher sind, dass wir gerettet sind. Und dass das auch uns nicht mehr irgendwie in Frage stellt, dass wir uns da keine Sorgen mehr machen müssen, sondern dass wir es wirklich wissen, ja, aber ich glaube, ich bin getauft. Und das ist für mich echt klar. Und auch wenn wir mal richtig Mist machen, dass Gott ist nicht unser Problem, sondern die Tür steht echt offen von Gottes Seite, Gottes Gnade reicht so weit, wie es irgendwie geht. Ja. Ich fände cool, wenn wir noch ein, oder naja, cool ist das falsche Wort, ich fände es schön, wenn wir noch ein Abendmahl feiern würden, habe auch deswegen noch ein bisschen Material dafür besorgt. Und könntet ihr von der Theke das auch mit noch nach vorne bringen, auf dem Pfandteil davon? Ja. Die Musiker werden jetzt gleich nur ein Liedchen klimpern, mal spielen. Und dabei werden wir das Abendmahl rumgehen. Die Sachen schon fertig.